Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Das Evangelium ist in Europa angekommen. Die zweite Missionsreise des Apostels Paulus findet in der griechischen Metropole Athen ihren vorläufigen Höhepunkt. Dabei hatte Paulus eigentlich nur vorgehabt, in weiteren Gegenden von Kleinasien Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Doch dann wurde er durch eine nächtliche Vision dazu gebracht, von Troas aus ein Schiff über die Ägäis zu nehmen und in Mazedonien, heute der nördliche Teil Griechenlands, an Land zu gehen. Zusammen mit seinen Begleitern Silas, Timotheus und wohl auch Lukas besucht er zunächst die Städte Philippi, Thessalonich und Beröa. Dann zieht er allein weiter nach Athen. Silas und Timotheus sollen bei nächster Gelegenheit nachkommen. Was Paulus in Athen erlebt, darum geht es gleich im ersten Teil dieser Sendung. Aber erst einmal möchte ich Sie herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Stadt Athen. Sie ist das geistig-kulturelle Zentrum des Römischen Reiches. Hier haben verschiedene philosophische Lehren ihr Zuhause und die bildenden Künste prägen sogar das Stadtbild. Doch inmitten der vielen Menschen, die sich auf dem Marktplatz drängen, begegnet uns ein Mann, der, gemessen an dem schönen Wetter, ein bisschen grimmig in die Gegend schaut. Es handelt sich um den Apostel Paulus, der es kaum fassen kann, wie viele Tempel- und Götterstatuen er bereits bei seinem Gang durch die Stadt entdeckt hat. Sein Geist ergrimmte in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah, so berichtet die Apostelgeschichte. Dann kommt Paulus mit einigen Leuten ins Gespräch, macht Bekanntschaft mit den Vertretern zweier philosophischer Schulen, den Epikureern und den Stoikern. Was er über Jesus Christus erzählt, kommt manchen möglicherweise ein wenig platt und niveaulos vor, denn sie bezeichnen ihn kurzerhand als Schwätzer. Andere dagegen zeigen sich interessiert. Es sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkündigen, so spekulieren sie. Schließlich wird Paulus gebeten oder vielleicht auch gedrängt, den Areopag, den Areshügel, zu besteigen. Hier soll er den versammelten Menschen etwas von seinem Glauben erzählen. Denn, so berichtet die Apostelgeschichte in Kapitel 17, alle Athener, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Soweit eine kurze Zusammenfassung dessen, was bereits in der letzten Sendung Thema war. Weiter geht es nun mit Kapitel 17, Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Wenn man bedenkt, dass nur wenige Verse davor berichtet wurde, dass Paulus in seinem Innern ergrimmte, als er in der Stadt die vielen Götzenbilder entdeckte, dann kann man sich vorstellen, wie sehr er sich bei seiner Rede auf dem Areopag zusammennehmen muss, um seine Zuhörerschaft nicht zu beleidigen. Ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt, sagt er, meint aber wohl eher, ich sehe, was für ein abergläubisches Volk ihr seid. Ja, ein gottloses Volk, obwohl es von Götterbildern nur so wimmelt. Denn wenn man sich nur ein bisschen in der griechischen Mythologie auskennt, weiß man, dass es praktisch für alle Dinge im Alltag eine Gottheit gab, die jeweils ihren ganz eigenen Zuständigkeitsbereich hatte. Aber von dem großen, dem wahren Gott, hatten die Griechen keine Ahnung. Sie waren zwar religiös, aber ihre Religiosität brachte sie kein Stück näher zu Gott hin. In manchen christlichen Kreisen bekommt man gelegentlich zu hören, dass die Aussendung von Missionaren eigentlich nicht mehr in die heutige Zeit passe. Die Menschen, unter denen sie tätig sein sollen, hätten doch ihre eigene Religion, die es zu schützen und zu bewahren gilt. Aber genau das ist der springende Punkt. Sie sind zwar religiös, aber ihre Religion bringt sie nicht näher zu Gott. Ein Freund von mir pflegte zu sagen: Als ich zum Glauben an Jesus Christus fand, habe ich meine Religion verloren. Mit Religion meinte er offenbar das menschliche Bestreben, die Kluft, die sich zwischen Gott und Mensch auftut, aus eigener Kraft zu überbrücken. Religiös zu sein kann somit zu einem echten Glaubenshindernis werden. Ich denke, das ist auch der Grund dafür, dass in unserer westlich geprägten Gesellschaft verhältnismäßig wenige Menschen zum Glauben an Jesus finden. Nur die wenigsten von ihnen sind echte Atheisten, die davon überzeugt sind, dass es keinen Gott gibt, sondern die meisten sind auf irgendeine Weise religiös, glauben, dass es irgendein höheres Wesen gibt, das über allem steht, glauben an ein Leben nach dem Tod, glauben an Schutzengel, gehen aus Tradition an Weihnachten in die Kirche und legen im Ernstfall großen Wert auf ein christliches Begräbnis, denn man kann ja nie wissen. Alle diese Formen von oberflächlicher Religiosität reichen meines Erachtens schon aus, um Menschen ein Gefühl von Sicherheit zu geben, so dass sie sich gar nicht erst aufmachen, um den wahren Gott zu suchen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Superchristen, die sich rund um die Uhr bis zur Erschöpfung in ihrer Gemeinde engagieren und dabei aus dem Blick verlieren, dass wir aus Gnade und nicht durch unsere Werke gerecht werden, wie Paulus es vermutlich ausdrücken würde. Kurz und gut, religiös zu sein kann zu einem echten Glaubenshindernis werden. Und genau damit sieht sich der Apostel Paulus konfrontiert, als er in die erwartungsvollen Gesichter der Leute schaut, die ihm zuhören. Und die, wie wir aus Vers 21 wissen, nichts anderes im Sinn haben, als irgendwelche Neuigkeiten zu erfahren. Anders als in vielen anderen Dörfern und Städten hat Paulus übrigens, so viel wir wissen, in Athen nicht zuerst eine jüdische Gemeinde aufgesucht und in einer Synagoge gepredigt, sondern anscheinend richtet sich gleich seine erste Ansprache, Vers 22, an die Männer von Athen, die sich auf dem Areopag versammelt haben. Interessant finde ich, wie er nun nach einem Anknüpfungspunkt sucht, um seine Zuhörer bei der Stange zu halten. Er sagt, Vers 23, »Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt.« In gewisser Weise verneigt sich Paulus respektvoll vor den Einheimischen, indem er ihnen sagt, »Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen.« Damit bekundet er sein Interesse an ihnen und würdigt ihr religiöses Engagement. Und ich denke, da braucht er nicht einmal zu flunkern. Denn noch heute zeugen die Überreste des antiken Athen von der beeindruckenden Religiosität der Einwohner. Tempel, Statuen und Altäre findet man allenthalben. Ein Altar, den Paulus bei seinem Rundgang durch die Stadt entdeckt hat, ist dem unbekannten Gott gewidmet. Das kann theoretisch dreierlei bedeuten. Vielleicht hatten die Athener Angst davor, einen ihrer zahlreichen Götter übersehen zu haben. Der Altar für den unbekannten Gott wäre demnach eine Vorsichtsmaßnahme, um diesen Gott versöhnlich zu stimmen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass die Leute in Athen wirklich damit rechneten, dass es eine weitere Gottheit gibt, von der sie bisher noch nichts erfahren hatten. Und dann ist auch noch folgendes Szenario denkbar. Angenommen, Sie oder ich hätte jemanden auf der Straße gefragt, »Entschuldigung, ich bin fremd hier. Können Sie mir sagen, wo ich in dieser Stadt meinem Gott die Ehre geben kann?« Dann hätte man möglicherweise zur Antwort bekommen, »Dort drüben, an diesem Altar. Er wurde extra aufgestellt, damit Sie als Fremder Ihren Gott dort verehren können.« Welche Funktion dieser Altar, den Paulus entdeckt hatte, wirklich erfüllte, wissen wir nicht. Funde aus der Antike lassen eigentlich vermuten, dass solche Altäre am ehesten aus Angst vor dem göttlichen Zorn aufgestellt wurden. Allerdings waren diese Altäre in aller Regel nicht nur einem unbekannten Gott gewidmet, sondern den unbekannten Göttern schlechthin. Wie es auch sei, Paulus benutzt den Altar, den er bei seinem Stadtrundgang entdeckt hat, sozusagen als Sprungbrett, um den versammelten Leuten etwas von seinem Gott zu erzählen, von dem Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Vers 24. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Übrigens auch nicht im Tempel von Jerusalem oder in der Stiftshütte, die ja im Grunde nichts anderes war als ein transportabler Tempel. Zwar ist Gott an diesen Orten gegenwärtig gewesen und ist den Israeliten dort begegnet, aber zu keiner Zeit war seine Gegenwart an die Stiftshütte oder den Tempel gebunden. König Salomo, kaum dass der von ihm erbaute Tempel fertig war, hat deshalb zu Gott gebetet, ich zitiere aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 8, aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmelhimmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Nichts anderes teilt Paulus nun auch seinen Zuhörern mit. Gott wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, sagt er, und ist sich bewusst, dass er damit wohl Widerspruch ernten wird. Paulus fährt fort, Vers 25, auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Das sagt Paulus zu Leuten, die es gewohnt sind, ihren Göttern wunderschöne Tempel und Altäre zu bauen und ihnen Opfer darzubringen. Zusammen mit dem Vers davor ist das, was Paulus hier behauptet, schon eine schwergewichtige Aussage. Denn während die Einheimischen zum Beispiel die Sonne verehren und davon überzeugt sind, dass Apollon sie jeden Tag in seinem goldenen Wagen von Osten nach Westen zieht, sagt Paulus sinngemäß, nö, die Sonne ist bloß etwas Geschaffenes, und das, was Gott geschaffen hat, sollen wir nicht anbeten. Diese Ehre gebührt nur ihm, dem Schöpfer. Weiter ab Vers 26. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Gott ist zwar der Schöpfer des ganzen Menschengeschlechts, das heißt aber nicht, dass alle Menschen Brüder sind, wie es etwa in Beethovens 9. Sinfonie in der sogenannten Ode an die Freude heißt. Abgesehen von Brüdern, die miteinander verwandt sind, werden in der Bibel nur solche Menschen als Brüder bezeichnet, die durch das Band des Glaubens miteinander verbunden sind. Denn das Einzige, was die Menschen ansonsten in diesem Sinne verbindet, ist ihre Sünde. Und das zeigt sich auch darin, dass sie eben nicht die Grenzen akzeptieren, in denen sie wohnen sollen, wie es in Vers 26 heißt. Aus diesem Ungehorsam heraus sind schon viele Kriege entstanden. Ich komme nun zu Vers 28. Paulus sagt, denn in ihm, also in Gott, leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Wahrscheinlich zitiert Paulus hier einerseits den griechischen Dichter Aratus und andererseits den Philosophen Kleanthes. In ihren Werken, die um das Jahr 300 vor Christus entstanden sind, wird der Göttervater Zeus mit den Worten angerufen, wir sind deines Geschlechts. Was Paulus hier sagt, auch, dass wir in Gott leben, weben und sind, darf man allerdings nicht so interpretieren, als ob wir als Menschen ein Teil des Göttlichen wären. Ein solcher Pantheismus, wonach Gott mit dem Kosmos und den Menschen eins ist, liegt Paulus fern. Denn in den Versen davor hat er ja unmissverständlich klargemacht, dass es auf der einen Seite Gott den Schöpfer gibt und auf der anderen Seite alles Geschaffene. Und diese Erkenntnis fordert einige Konsequenzen, wie Paulus seinen Zuhörern klarmacht. Weiter ab Vers 29. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen oder steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Die Gottheit ist nicht gleichzusetzen mit goldenen, silbernen und steinernen Bildern, sagt Paulus. Also weg damit. Zwar hat Gott solche menschlichen Verirrungen geduldet, aber er hat sie niemals gut geheißen. Jetzt allerdings ist es an der Zeit, diesem Treiben ein Ende zu bereiten und Buße zu tun. Denn, das sagt Paulus an dieser Stelle noch nicht, aber ich nehme es jetzt schon mal vorweg, denn durch Jesus Christus soll nun allen Menschen die Chance gegeben werden, zu dem wahren Gott umzukehren. Wer diese Möglichkeit nicht nutzt, muss damit rechnen, eines Tages von ihm zur Rechenschaft gezogen zu werden. Weiter mit Vers 31. Mit großem Ernst mahnt Paulus seine Zuhörer, denn Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Vermutlich hat Paulus dieses Thema dann noch weiter ausgeführt, wie er es in manch anderen Missionspredigten auch schon getan hat. Und wie immer, darauf habe ich schon mehrmals hingewiesen, hat er dabei bestimmt einen besonderen Schwerpunkt auf die Auferstehung Jesu gelegt. Nur so ist die Reaktion der Zuhörerschaft zu erklären, die ab Vers 32 geschildert wird. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Im Vergleich zu anderen Städten, in denen es zu einem Eklat gekommen war, so dass Paulus mehr oder weniger die Flucht ergreifen musste, geht es in der Großstadt Athen äußerst gesittet zu. Die einen spotten, die anderen vertrösten Paulus auf eine spätere Gelegenheit, bei der er ja noch einmal zu diesem Thema Stellung beziehen könnte. Aber einige sind eben auch bereit, einen Neuanfang zu machen. Sie spüren, dass all ihre religiösen Bemühungen nicht dazu geeignet sind, um die Kluft zwischen dem wahren Gott und ihnen zu überbrücken. Stattdessen setzen sie fortan auf Jesus Christus, der, wie er selbst einmal gesagt hat, gekommen ist, damit die Menschen das Leben und volle Genüge haben. Paulus verlässt die Stadt Athen, obwohl seine Reisegefährten Silas und Timotheus immer noch auf sich warten lassen. Sie waren ja in Beröa geblieben, weil dort einige Juden aus Thessalonich Paulus an den Kragen wollten. Doch dann sollten sie eigentlich nach Athen nachkommen. Offenbar klappt das nicht wie geplant, und so muss sich Paulus erneut allein auf den Weg machen. In den ersten drei Versen von Kapitel 18 wird berichtet, danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig, der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Von Paulus wussten wir bisher nur, dass er ein griechisch gebildeter Jude und ein gesetzestreuer Pharisäer war. Jetzt erfahren wir also, dass er auch eine handwerkliche Ausbildung hatte. Er war Zeltmacher. In Korinth kommt er bei einem jüdischen Ehepaar unter, das gezwungenermaßen aus Rom hierher gekommen ist. Denn immer wieder ziehen ganze Wellen von Antisemitismus über das Römische Reich hinweg, so dass die jüdische Bevölkerung zusehen muss, wo sie abbleibt. Die Stadt Korinth, westlich von Athen im Landesinneren gelegen, müssen wir uns in jenen Tagen als ein ziemlich verkommenes Pflaster vorstellen. Hier gibt es heruntergekommene Spelunken und zwielichtige Etablissements, in denen man schweren Jungs und leichten Mädchen begegnen kann. Aber natürlich gibt es in Korinth auch liebenswürdige Menschen, wie zum Beispiel das Ehepaar Aquila und Priscilla, bei denen sich Paulus einquartiert. Weiter ab Vers 4. Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Wahrscheinlich haben Silas und Timotheus finanzielle Unterstützung aus Mazedonien mitgebracht, so dass Paulus seine Tätigkeit als Zeltmacher wieder einstellen und sich ganz, also auch wochentags, der Verkündigung des Evangeliums widmen kann. Nicht immer mit Erfolg, wie Vers 6 zu entnehmen ist. Dort wird berichtet: Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme über euer Haupt. Ohne Schuld gehe ich von nun an zu den Heiden. Euer Blut komme über euer Haupt, das bedeutet in diesem Fall, ihr seid selbst schuld, wenn euch Gott eines Tages zur Rechenschaft ziehen wird. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem Paulus das sagt, war Paulus meistens, wenn er in eine Stadt kam, zuerst in die Synagoge gegangen, um dort den Juden das Evangelium zu verkündigen. Das lag ihm am Herzen, weil er selbst ein gebürtiger Jude war und weil die Juden von alters her das auserwählte Volk Gottes sind. Aber jetzt merkt Paulus anscheinend, dass ihn der Widerstand, der ihm von vielen Juden entgegengebracht wird, einfach zu viel Kraft kostet. Deshalb beschließt er, sich künftig noch mehr den Heiden zuzuwenden. Weiter ab Vers 7. Und er machte sich auf von dort und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titius Justus, eines Gottesfürchtigen, dessen Haus war neben der Synagoge. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, kam zum Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Hause, und auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Ausgerechnet, nachdem sich Paulus bei Titius Justus, einem gottesfürchtigen Nichtjuden, einquartiert hat, scheint sich nun bei den Juden in der benachbarten Synagoge geistlich etwas zu bewegen, denn der Synagogenvorsteher samt Familie findet zum Glauben an Jesus Christus. Ob er vielleicht dadurch auch andere motiviert hat, sich mit der Botschaft des Apostels Paulus intensiver auseinanderzusetzen? Möglich wäre es schon. Auf jeden Fall aber stellt sich schon bald heraus, dass die anderthalb Jahre, die Paulus in Korinth verbringt, nicht vergeblich sind. Denn, wie es am Ende von Vers 8 heißt, viele Korinther, die ihm zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Der Missionseinsatz des Apostels Paulus in Korinth scheint sich zu lohnen. Wieder einmal entsteht eine neue christliche Gemeinde. Aber auch diesmal bekommt Paulus richtigen Ärger. Fortsetzung folgt, und zwar in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.